HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Jetzt ist sie weg, weg!
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
Es war nicht die Haltung gegenüber der AfD, die Frau Kramp-Karrenbauer zu Fall gebracht hat. Es war ihre fehlende Führungskraft in die Partei hinein.
Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg.
In der CDU wird jetzt eine Richtungsauseinandersetzung toben. Die Frage ist, wer kommt nach AKK?
Für mich ist ganz klar, dass ich mit meinem Verzicht auf eine eigene Kandidatur diesen Prozess sehr viel freier gestalten kann.
Sie ist weg.
Es zeigt aber auch, wie tief gespalten die CDU ist. Und das wird die große Herkulesaufgabe.
Jetzt weinst du auch, das tut mir aber leid.
Die CDU muss klare Linien nach links und rechts ziehen. Und alle diese Gruppen, die da solche Spielchen machen wie die Werteunion, gehören nicht in die CDU.
Laschet oder Merz, das ist mehr als eine Frage um Köpfe.
Interessant dürfte auch sein, warum es eigentlich nur um Männer geht. Hat die CDU nicht noch Frauen in ihren Reihen?
Jetzt ist sie weg, weg! Und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg.
Ein Machtwort hatte sie zwar gesprochen, die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Keine Zusammenarbeit mit der AfD, auch kein gemeinsames Abstimmen für einen Ministerpräsidentenkandidaten der Mitte. Aber dieses Machtwort prallte ab am Thüringer Landesverband der CDU und zwar sowohl vor als auch nach der Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Immer klarer kam zum Vorschein, wie ohnmächtig AKK anscheinend ist in ihrer Partei. Und so hat sie heute wohl ihr letztes Machtwort gesprochen, ein Wort des Verzichts auf jede Macht. Kanzlerin will sie nicht mehr werden und Parteichefin nicht mehr bleiben. Nur die Regelung ihrer Nachfolge beabsichtigt und hofft, sie noch zu steuern, obwohl doch spätestens jetzt kaum jemand in der CDU mehr auf sie hören dürfte. Wie geht es also weiter in der CDU mit einer Kanzlerin und einer Parteichefin auf Abruf? Und wie geht es weiter mit der CDU? Welche Rolle kann diese zerstrittene Partei noch spielen, hin und her gerissen von unterschiedlichen Kräften in unterschiedliche Richtungen? Droht der CDU eine Spaltung? Und wird unsere Demokratie auch noch die letzte Volkspartei verlieren, die diesen Namen verdient? Viele Flügel und zwei lahme Enden. Die Zukunft der CDU, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn heute Mittag, als AKK auf einer Pressekonferenz in Berlin ihren Rückzug einläutete. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller war dabei.
Annegret Kramp-Karrenbauer hat keine Lust auf ellenlange Erklärungen. Ein kurzes Statement, drei Fragen, mehr gibt es nach der Gremiensitzung im Adenauerhaus erstmal nicht. Kramp-Karrenbauer erklärt, warum sie entschieden hat, sich nicht auf die Kanzlerkandidatur zu bewerben und den Parteivorsitz aufzugeben.
Die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz, die offene Frage der Kanzlerkandidatur, schwächt die CDU in einer Phase, in der dieses System und in der Deutschland auf eine starke CDU angewiesen ist.
Bis die Kandidatenfrage geklärt ist, will sie als Parteichefin im Amt bleiben und sie will den Prozess aktiv steuern, das macht sie klar. Klar macht sie auch, dass es ihrer Meinung nach weder eine Zusammenarbeit mit der AfD noch mit der Linken geben könne. Und an Vertreter der konservativen Werteunion, die das mit Blick auf die AfD anders sehen, hat sie eine deutliche Botschaft.
Deswegen ist das die Frage, die jeder Einzelne, der meint, der muss sich bei der Werteunion engagieren, die sich jeder Einzelne stellen muss, ob er damit auch Mitglied bei der CDU bleiben kann.
Dass ihre überraschende Ankündigung Auswirkungen auf die Stabilität in der Regierungskoalition hat, glaubt Kramp-Karrenbauer nicht. Auch der Koalitionspartner SPD hofft auf ein ruhiges Weiterregieren. Gleichzeitig nennt Parteichef Norbert Walter-Borjans die Entwicklungen in der CDU aber sehr besorgniserregend.
Die CDU befindet sich in einem Richtungsstreit, und sie ist seit längerem erkennbar führungslos.
Grünen-Chefin Annalena Baerbock warnt:
Das, was jetzt innerhalb der CDU passiert mit diesem ungeordneten Rücktritt, droht dazu, dass wir nicht nur in Thüringen ein Machtvakuum haben, sondern eben auch auf Bundesebene.
Bei der AfD reagiert der Parteivorsitzende Tino Chrupalla betont ruhig:
Nein, wir haben keine Schadenfreude, das ist Politik. Das gehört dazu.
Die Reaktionen anderer AfDler sprechen aber eine andere Sprache. Der linke Bodo Ramelow könnte doch CDU-Parteichef werden, ätzen sie. Und Kanzlerin Angela Merkel solle am besten gleich mit zurücktreten. Die Kanzlerin selbst dankt Kramp-Karrenbauer für ihre Arbeit und verspricht:
Ich werde auf diesem Weg der Nominierung eines Kanzlerkandidaten und der Erarbeitung eines neuen Programms natürlich weiter mit Annegret Kramp-Karrenbauer gut zusammenarbeiten und intensiv zusammenarbeiten. Und getrennt davon natürlich auch mit ihr als Bundesverteidigungsministerin im Kabinett.
Die große Frage ist jetzt, wer wird bei der CDU seinen Hut in den Ring werfen? Friedrich Merz, Armin Laschet, Jens Spahn? Linken Parteichefin Katja Kipping sagt, es gehe hier um eine Richtungsfrage.
Wenn jemand wie Friedrich Merz kommt, ist klar, dass sozusagen es weitere Kumpanei mit der AfD von Seiten der Union geben wird.
Die CSU betont, die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur werde natürlich nicht ohne sie fallen. Kramp-Karrenbauers Diktum, CDU-Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur gehörten in einer Hand, ließ die CSU ja ziemlich deutlich außen vor. CSU-Chef Markus Söder stellte im Bayerischen Rundfunk klar:
Mein Platz ist in München, das habe ich immer gesagt, dabei bleibt es auch. Ich werde aber, glaube ich, eine wichtige Aufgabe haben, das Ganze mitzugestalten.
Unter anderem vermutlich auch, was den Zeitplan angeht. Denn dass CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer erst beim regulären CDU-Parteitag im Dezember ihr Amt übergibt, das dauert Söder hörbar zu lange.
Soweit unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller über den Verzicht von Annegret Kramp-Karrenbauer auf den Bundesvorsitz der CDU und auf die Kanzlerkandidatur ihrer Partei. Stefan Braun, Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Welche Kräfte in und außerhalb der CDU, ob es nun Personen oder Umstände waren, haben denn aus Ihrer Sicht dazu beigetragen, dass Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Hut als Parteichefin nehmen wird, anstatt ihn in den Ring zu werfen?
Ich glaube, da kommt ganz viel zusammen. Das eine ist, dass sie in der Tat sehr konkret am Sonntagabend die vier Stellvertreter getroffen hat und nicht das Gefühl hatte, dass die wirklich hinter ihr stehen in dem ganzen Konflikt um, was macht die CDU in Thüringen. Dazu kommt aber auch, dass sie natürlich gemerkt hat, schon in den letzten Monaten, eigentlich hat sich nicht die Erzählung durchgesetzt, sie macht jetzt eine moderne CDU, sie ist mit voller Werf hinter diesem Job, insbesondere seitdem sie dann Verteidigungsministerin geworden ist. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass sie im Prinzip Schaden nimmt aus der Tatsache, dass die gesamte CDU seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, immer davon gelebt hat, ich grenze mich von der Linkspartei genauso wie von der AfD ab, ich bin irgendwo dazwischen und es wird wunderbar gehen und alle Welt sieht, dass wir die Mitte der Gesellschaft sind. Die Zeiten haben sich so geändert, insbesondere aber nicht nur in Ostdeutschland, dass diese einfache Abgrenzung, die ja auch Linke und AfD komplett gleichsetzt, einfach nicht mehr funktioniert, insbesondere nicht bei jemandem wie dem Bodo Ramelow in Thüringen, was für mich sehr interessant war. Ausgerechnet dort, wo Moring und auch Friedrich Merz kurz vor dem Landtagswahltag im Oktober aufgetreten sind, in einem Autohaus in Nordhausen, also sehr konservative CDU, hat eben der Besitzer dieses Autohauses hinterher erzählt, er habe bei der Landtagswahl zum ersten Mal Erststimme CDU und Zweitstimme Linkspartei gewählt. Wenn so jemand das so deutlich sagt, dann müssen eigentlich bei dir alle Glocken läuten. Und die CDU hier in Berlin hat es, glaube ich, nicht mitbekommen.
Auf diesen Punkt der Abgrenzung werden wir in der Sendung noch zu sprechen kommen. Jetzt haben Sie in Ihrer Aufzählung einen Punkt nicht genannt, nämlich den Punkt, den Annegret Kramp-Karrenbauer selber als Begründung ins Feld geführt zu haben, nämlich ihren Status, Parteichefin zu sein, aber nicht Kanzlerin, sondern stattdessen die vorige Parteichefin als Kanzlerin neben sich zu haben, ja in einer Hinsicht sogar über sich, weil Annegret Kramp-Karrenbauer ja dann auch noch als Ministerin ins Kabinett gegangen ist. Hat das aus Ihrer Sicht also dann doch nicht die Rolle gespielt, die Annegret Kramp-Karrenbauer selber beschrieben hat?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich hin und her gerissen. Ich habe natürlich diese Formulierung gesehen. Ich habe auch erst gedacht, Donnerwetter, jetzt gibt sie ja sozusagen der Merkelschen Konstruktion noch kräftig eine mit, weil im Prinzip ist diese Idee ja bei Angela Merkel entstanden. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, das ist ein Hilfskonstrukt. Ich würde immer denken, das war schwierig und natürlich ist es in der Abstimmung schwierig und auch in der Abgrenzung schwierig. Aber ich glaube, der springende Punkt, der für sie das Leben völlig verändert hat, war die Entscheidung, ins Kabinett zu gehen und das noch als Verteidigungsministerin. Das hätte sie nicht machen müssen. Und dann hätte sie sozusagen den Status als Parteichefin behalten. Sie hätte die Erzählung behalten, dass sie, das war ja von Anfang an ihr Motiv, im Saarland aufzuhören und nach Berlin zu gehen, die Volkspartei CDU retten will. Ab dem Wechsel ins Verteidigungsministerium war klar, wie soll die Frau das schaffen? Mit zwei Aufgaben, von denen beide riesig sind und jeder weiß, das BMVG, also das Bundesverteidigungsministerium, ist das mit Abstand schwierigste Ministerium. Also ich glaube, viele werden jetzt morgen und heute Abend und so weiter sagen, oh je, das war eine schwierige Konstruktion, das war es auch. Aber hätte AKK und hätte die CDU eine andere Linie vertreten in Thüringen, also nicht dieses rigide die nicht und die auch nicht und ansonsten hältst du still, dann wäre es nicht so schwer gekommen. Ja, die Merkel hat in den letzten Tagen sehr rigide auch sozusagen neben, vor, über Kramp-Karrenbauer agiert. Man weiß ja den Auftritt aus Südafrika. Und trotzdem glaube ich, es ist ein Hilfskonstrukt. Ich glaube, es hätte funktionieren können.
Annegret Kramp-Karrenbauer war die Wunschnachfolgerin von Angela Merkel. Kommt mit AKKs Rückzug nun auch Merkels Kanzlerschaft an ein früheres Ende? Wird die CDU jetzt jemanden küren, der oder die auch sofortigen Anspruch auf die Kanzlerschaft erheben wird?
Das hängt ein bisschen davon ab. Es gibt ja jetzt im Augenblick ein paar Namen. Ich würde sagen, Armin Laschet hat noch gar nicht das Interesse, dass das jetzt alles ganz schnell geht, weil er überhaupt keine Ahnung hätte, wie er in Nordrhein-Westfalen die Nachfolge regeln könnte. Wird es Friedrich Merz, wird es natürlich mit Sicherheit schwieriger, zumal in der Tat die Erzählung morgen sein wird, nicht nur AKK ist gescheitert, sondern auch das Modell der getrennten Vorsitzenden und also der Trennung von Amt und Mandat. Und insoweit würde ich sagen, ich traue mir nicht zu sagen, wie schnell es geht, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass der Plan so bleibt, wie er jetzt ist, dass die Wahlen tatsächlich erst in anderthalb Jahren stattfinden.
Und vielleicht auch der Plan, dass Annegret Kramp-Karrenbauer selbst die Regelung ihrer Nachfolge moderieren will, das wird möglicherweise sich auch nicht durchziehen lassen. Da ziehen doch bestimmt, und da wäre dann die Frage, wer andere Leute bereits die stoppen.
Ja, das ist richtig. Da ziehen andere Leute mit. Und es ist auch immer, und es wird auch jetzt wieder sein, in der medialen Entwicklung unheimlich schwer zu halten, dass du über ein Dreivierteljahr quasi dieses Vakuum nicht schließen kannst. Also über ein Dreivierteljahr spielen dann womöglich drei Figuren eine größere Rolle. Ich kann es mir sehr schwer nur vorstellen.
Stefan Braun, Korrespondent im Berliner Parlamentsbüro der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Viele Flügel und zwei lahme Enden, die Zukunft der CDU. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Und wenn Sie jetzt gleich den Anfang eines bekannten Sketchs von Loriot hören, und zwar den Sketch von den zwei Herren in der Badewanne, dann versuchen Sie doch mal, diesen Dialog der beiden, den Sie vielleicht schon längst auswendig kennen, einmal ganz anders zu hören, als Sie das bisher getan haben. Nämlich so, als stünde die betreffende Badewanne in Erfurt oder in Berlin.
Wer sind Sie denn überhaupt?
Mein Name ist Müller-Lüdenscheid.
Klöbner, Dr. Klöbner.
Angenehm.
Angenehm.
Können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen?
Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
Aber jetzt wissen Sie, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter.
Von Baden kann nicht die Rede sein. Es ist ja kein Wasser in der Wanne.
Als ich das Bad betrat, saßen Sie im warmen Wasser.
Aber Sie haben es ja wieder abgelassen.
Weil Sie es eingelassen haben, Herr Dr. Klöbner. In meiner Wanne pflege ich das Badewasser selbst einzulassen.
Na dann lassen Sie es doch jetzt ein.
Mein Badewasser lasse ich mir ein, wenn ich es für richtig halte.
Gewiss, natürlich. Es sitzt sich recht kühl, einfach so in der Wanne.
Ich sitze gern mal ohne Wasser in der Wanne.
Ach.
Was heißt ach?
Ach, Sie sagten, dass Sie gern ohne Wasser in der Wanne sitzen und ich meinte ach. Ich wollte meiner Verwunderung darüber Ausdruck geben, dass Sie es vorziehen, ohne Wasser in der Wanne zu sitzen.
Herr Dr. Klöbner, ich leite eines der bedeutendsten Unternehmen der Schwerindustrie und bin Ihnen in meiner Badewanne keine Rechenschaft schuldig.
Nein, nein.
Ob ich mein Wannenbad mit oder ohne Wasser zu nehmen habe, lasse ich mir von niemandem aufdrängen.
Nein, nein.
Auch von Ihnen nicht, Herr Dr. Klöbner.
Herr Müller-Lüdenscheid, es wäre ja immerhin denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, das Wasser jetzt einlaufen zu lassen.
Wie wollen Sie das beurteilen?
Mein Gott, ich bade ja auch nicht zum ersten Mal.
So.
Und nach meiner Erfahrung ist eben ein warmes Wannenbad mit Wasser zweckmäßiger als ohne.
Das ist Ihre ganz persönliche Meinung, Herr Dr. Klöbner. Aber man darf ja wohl noch anderer Ansicht sein.
Ach was?
Sie können sich in meiner Wanne eine eigene Meinung überhaupt nicht leisten.
Soweit also die Herren Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner über die Frage, wer sich in welcher Badewanne eine eigene Meinung leisten kann und über die Bereitschaft, in eine Fremdwanne zu steigen. Später mehr von diesen beiden Herren. Schauen wir jetzt mal auf eine ganz bestimmte Debatte innerhalb der CDU, nämlich auf die Debatte, wie es die CDU mit der AfD halten soll. Eine Debatte, die insbesondere in den ostdeutschen Landesverbänden geführt wird. Nicht nur in Thüringen, sondern auch im benachbarten Sachsen-Anhalt. Dort ist im nächsten Jahr Landtagswahl und wir hören jetzt mal mal beispielhaft ein paar Interviewaussagen von Mitgliedern des CDU-Landesverbandes. Kerstin Rinke zum Beispiel, die stellvertretende Landesvorsitzende der Frauenunion in Sachsen-Anhalt, äußerte sich zu einem Grundlagenpapier des Landesverbandes, in dem offenbar auf Druck einiger Kreisverbände Passagen gestrichen oder aufgeweicht worden sind, die gegen die AfD gerichtet waren.
Weil aus meiner Sicht im vergangenen Jahr auch deutlich wurde in den Landesverbänden, dass die Grenzen der Zusammenarbeit immer weiter ausgelotet wurden. Also die Grenzen wurden immer weiter verschoben und es wurde geguckt, wie weit können wir gehen, bevor überhaupt jemand reagiert.
Eine von der CDU mitgetragene Minderheitsregierung, die auch von der AfD toleriert wird, ist das für Sie in Ordnung?
Also eine Minderheitsregierung, eine CDU-Minderheitsregierung ist absolut denkbar, natürlich.
Auch wenn sie von der AfD toleriert wird?
Von wem sie dann toleriert wird, weiß ich ja in dem Moment nicht.
Die AfD gehört ja nun mal mit dazu, weil die wurde ja von den Bürgern und gerade aus der Basis her gewählt. Ja. Und dass man da jetzt so sich reinhängt und sagt, das geht so nicht.
Soweit Britta Klobe, Mitglied der CDU in Sachsen-Anhalt. Zuvor hörten wir Lars-Jörn Zimmer, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender im Landtag. Und wie gesagt, Kerstin Rinke, stellvertretende Landesvorsitzende der Frauenunion in Sachsen-Anhalt. Professor Everhard Holtmann, Politikwissenschaftler, emeritierter Professor an der Universität Halle-Wittenberg und Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle. Guten Abend.
Schönen guten Tag.
Das waren gerade Stimmen aus dem CDU-Landesverband von Sachsen-Anhalt, also aus dem Bundesland, in dem Sie forschen und lehren, Herr Professor Holtmann. Wie stark sind denn nach Ihrer Wahrnehmung die Kräfte in der CDU, gerade auch in den ostdeutschen Landesverbänden, die sich eine Zusammenarbeit mit der AfD vorstellen können?
Nun, das kann man nicht zuverlässig quantifizieren, also in präzise Zahlen umsetzen, auch weil uns dafür entsprechende Umfragen fehlen. Aber sicher ist, es gibt in den ostdeutschen Landesverbänden eben nicht nur in Thüringen auf der Ebene der Mandatsträger, auch der Landtagsabgeordneten eine Strömung, die eine gewisse Nähe zur AfD erkennen lässt und wo auch die grundsätzliche Barriere mit der AfD, kann die wie immer geartet, Kooperation oder gar förmliche Koalition eingegangen wird, gewissermaßen nicht mehr existiert oder beiseite geräumt wird.
Hat sich da in den letzten Jahren eine Kluft aufgetan zwischen der CDU auf Bundesebene und Teilen der CDU in Ostdeutschland, gerade auch seit der CDU-Bundesvorsitz von Angela Merkel an Annegret Kramp-Karrenbauer übergegangen ist?
Also es scheint mir, dass man von Seiten der Bundespartei diese Sonderentwicklung, der sich in Ostdeutschland und zwar nicht primär verursacht durch die CDU, sondern vorrangig verursacht durch die Wahlerfolge der AfD ergeben hat, dass man das lange Zeit nicht genügend ernst genommen hat. Denn was sich jetzt abzeichnet, also das Risiko zumindest einer Regierungsunfähigkeit in Thüringen, gesetzt den Fall, es würde auch eine Wiederholungswahl von Bodo Ramelow schiefgehen, das ist ja doch etwas, was gewissermaßen nur den vorläufigen Gipfelpunkt einer solchen Entfremdung zwischen Bundespartei und ostdeutschen Landesverbänden anzeigt. Das hätte man möglicherweise auch früher in den Blick nehmen müssen und ernster nehmen müssen.
Diejenigen in der CDU, die mit der AfD zusammenarbeiten wollen, hoffen ja wahrscheinlich auf Sympathiepunkte bei Wählern, die die CDU an die AfD verloren hat. Kann denn die CDU solche Wähler auf diese Weise wieder zurückholen?
Also das ist meines Erachtens aus mehreren Gründen mit Fragezeichen versehen. Zum einen deshalb, weil jene, die von der CDU bei den letzten Wahlen zur AfD hingegangen sind, das ja nicht primär aus sachpolitischer Enttäuschung über die CDU getan haben, sondern weil sie ein eher grundsätzliches Protestgebaren in Wählerstimmen umsetzen und von daher auch sicherlich nicht leicht für die CDU zurückzugewinnen.
Die CDU hat ja nicht nur die Zusammenarbeit mit der AfD offiziell ausgeschlossen, sondern auch die Zusammenarbeit mit der Linken. Sind denn beide Abgrenzungen aus Sicht der CDU jetzt mal gedacht plausibel Ihrer Ansicht nach?
Also in aus Sicht der CDU ist ja eben die Schwierigkeit, dass ein förmlicher Parteitagsbeschluss diese Äquivalenztheorie oder diesen Äquivalenzgrundsatz festgeschrieben hat. Es ist schwierig, da wieder herunterzukommen. Gleichwohl ist meines Erachtens im Hinblick auf die Dynamik, der das bundesdeutsche Parteiensystem insgesamt unterliegt, auch wenn sich das zunächst mal jetzt im Osten vorrangig bemerkbar macht, es ist aus meiner Sicht für die CDU unabdingbar, sich in dieser Weise noch einmal positionelle Gedanken zu machen. Es ist eben ein qualitativer Unterschied zwischen einer völkischen, nationalistisch-rassistischen und in diesem Sinne auch verfassungsfeindlichen Grundströmung der AfD einerseits und einer Linkspartei andererseits, mit deren systemkritischen Positionen man keineswegs übereinstimmen muss, die aber doch, zumal in ihren pragmatischen ostdeutschen Landesverbänden auf dem Boden der bundesdeutschen Verfassung steht. Also die Gleichsetzung links ist genauso abzulehnen wie rechts. Die ist meines Erachtens, wenn man mit Linke die Linkspartei meint, die ist meines Erachtens korrekturbedürftig.
Kann man vielleicht auch sagen, dass die Abgrenzung der CDU von der Linken eher eine programmatische ist, weil die CDU politisch sehr weit von der Linken entfernt ist, während die Abgrenzung zur AfD eher prinzipieller Natur ist und vor allem mit einem unterschiedlichen Demokratieverständnis zu tun hat?
Also es ist sicherlich eine programmatische Differenz, das ist gar keine Frage. Das sollte man auch nicht versuchen zu verkleistern. Man kann ja nicht so mir nichts, dir nichts von der CDU zur Linkspartei inhaltliche Brücken bauen. Das ist völlig klar. Hinzu kommt, und das kennzeichnet auch die schwierige Lage der CDU, sicherlich auch vieles an Atmosphärischem. Das heißt, gerade auch aus der Sicht eines Teils der ostdeutschen CDU-Politiker und CDU-Anhänger ist ein Zusammengehen mit der Linkspartei im Grunde genommen deshalb ein Tabuverstoß, weil man mit der Linkspartei auch 30 Jahre nach dem Systemwechsel noch immer die Kontinuität zur ehemaligen Staatspartei SED verbindet. Das mag von der Sache her nicht unbedingt stimmen, wie ich eben angedeutet habe, aber wir wissen, dass Psychologie und Tatsachen nicht immer unbedingt übereinstimmen müssen.
Die CDU hat ja immer für sich in Anspruch genommen, drei Flügel in sich zu vereinen, und zwar den Wirtschaftsliberalen, den christlich-sozialen und den konservativen Flügel. In welchem Kräfteverhältnis befinden sich denn diese drei Flügel zurzeit innerhalb der CDU?
Ich denke, die CDU als Kanzlerpartei hat es auch in der Vergangenheit, und das ist nicht etwas, was mit der Ära Merkel erst begonnen hat, sondern was man im Grunde genommen schon bis in die Ära von Konrad Adenauer zurückverfolgen kann. Sie hat es als Regierungspartei, als Kanzlerpartei eigentlich immer vermocht, sich nicht zugunsten der einen oder anderen innerparteilichen Strömung hin zu weit festzulegen, sondern diese Strömungen auch mit einem entsprechenden pragmatischen Regierungskurs nicht zu überwinden, aber doch zumindest zu überformen. Und ich denke, das muss auch in Zukunft die grundsätzliche Marschroute sein. Und wenn man sich auch mal anschaut, Stichworte Werteunion oder auch Union der Mitte, das sind ja doch informelle Gruppierungen, die meines Erachtens vor allen Dingen eine Widerspiegelung der inzwischen durch die neuen sozialen Medien fluide gewordenen parteiinternen Öffentlichkeit sind. Das heißt, zu Zeiten, als es die sogenannten sozialen Medien noch nicht gab, wären solche Positionen auf den Weg der innerparteilichen Willensbildung, die durch entsprechende Wahlen und durch die Übernahme von Mandaten ausgedrückt sind, verwiesen. Das kann man jetzt gewissermaßen umlaufen. Das solchen Gruppierungen auch einen gewissen medialen Aufmerksamkeitseffekt. Aber ich denke, man darf in keinem Falle das faktische innerparteiliche Gewicht der einen wie der anderen Gruppierung überschätzen.
Professor Eberhard Holtmann, Politikwissenschaftler, emeritierter Professor an der Universität Halle-Wittenberg und Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung Halle. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, einen Tag über viele Flügel und zwei lahme Enden, die Zukunft der CDU. Von den Flügeln haben wir gerade gesprochen, und bevor wir gleich wieder auf die beiden lahmen Enden in der vorderen Reihe der CDU zu sprechen kommen, auf die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und die scheidende Kanzlerin Angela Merkel, schauen wir jetzt nochmal bei den beiden Herren vorbei, die Loriot in einer Badewanne aufeinandertreffen lässt. Und wir werden feststellen, wie schnell auf Annäherung und Kompromissbereitschaft der nächste Streit vom Zaun gebrochen wird, beziehungsweise vom Badewannenrand.
Herr Müller-Lüdenscheid,
Herr Dr. Klöbner. Ich lasse jetzt das Wasser ein, wenn Sie mich höflich darum bitten.
Bitte.
Höflich.
Höflich.
Na also. Was machen Sie da?
Ich lasse etwas kühleres Wasser ein.
Das ist sehr aufmerksam, aber ich hätte doch gern noch eine Kleinigkeit von dem Heißen.
Wenn ich jetzt einen Schuss von dem Kalten dazu nehmen könnte?
Das war eine Idee zu viel.
Ach.
Ich glaube, noch ein paar Tropfen Heißes und man könnte sich einigen. Geht es so?
Oh ja, vielen Dank.
Oh, bitte sehr. Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente.
Nicht mit mir.
Ich kenne sie ja erst seit heute.
Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus.
Das sind wohl die Erpressermethoden Ihrer Gangsterfirma.
Herr Dr. Klöbner.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Akademiker wollen Sie sein?
Also was ist jetzt?
Ich lasse das Wasser heraus, wenn Sie die Ente hereinlassen.
Ich nehme meine Ente herein.
Wo ist der Stöpsel?
Sie sitzen drauf.
Später mehr aus Loriots Badewanne mit den Herren Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner. Von der Ente des Herrn Dr. Klöbner kommen wir jetzt erstmal wieder zu den beiden lahmen Enten im Konrad-Adenauer-Haus und im Kanzleramt. Zu einer lahmen Ente im politischen Sinne werden ja Politiker und in diesem Fall Politikerinnen, von denen bekannt ist, dass ihre Amtszeit sich dem Ende zuneigt. Bei Angela Merkel wissen wir das seit dem vorigen Jahr, als sie den Parteivorsitz abgab und ankündigte, nach dem Ende der Legislaturperiode auch nicht mehr für das Amt der Bundeskanzlerin zu kandidieren. Und von Annegret Kramp-Karrenbauer, ihrer Nachfolgerin im Amt der Parteichefin, wissen wir seit heute, dass sie auf die Kanzlerkandidatur und zum Ende des Jahres auch auf den Parteivorsitz verzichten wird. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich blickt nun zurück auf die Karriere von Annegret Kramp-Karrenbauer, eine Karriere, die AKK nun ebenso sehr abkürzen wird wie ihren Namen. Und wir hören, wie sie erst zu einer scheiternden und dann zu einer scheidenden Parteichefin wurde.
Sie war nicht immer sicher in ihren Entscheidungen, aber meist konsequent. Die Landesministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer wird erst CDU-Generalsekretärin und verlässt damit die saarländische Komfortzone. Dann bewirbt sie sich als CDU-Chefin im Dezember 2018.
Dies ist für mich ein besonderer Tag, mich um das Amt der Parteivorsitzenden zu bewerben.
Die eher hölzerne Kramp-Karrenbauer reißt die CDU-Delegierten mit und gewinnt knapp. Ein Triumph, der ihr zunächst auch Pluspunkte in den Umfragen einbringt. AKK, wie sie sich selbst nennt, wissend, dass ihr Name manchen Zungenbrecher auslöst.
Keiner kriegt Kramp-Karrenbauer buchstabiert. Dabei ist doch ganz einfach AKK.
Diese AKK also holt zunächst ihre parteiinternen Kritiker ab und versucht sie einzubinden mit einem Spagat. Sie setzt sich von Merkel ab bei einem Werkstattgespräch zur Flüchtlingspolitik, das sie mit einem Versprecher beginnt.
Ich freue mich insbesondere, dass wir dies nicht nur als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute Abend hier unter uns tun.
Damit stößt sie aber auch Unterstützer vor den Kopf. Dann folgt in der Fasnachtszeit ein Toilettenwitz. Die CDU-Chefin spottet über Toiletten für intergeschlechtliche Menschen.
Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
Das finden viele in der CDU gar nicht komisch. Auch als Kramp-Karrenbauer dann nachlegt.
Heute habe ich das Gefühl, wir sind das verkrampfste Volk, das überhaupt hier irgendwo auf der Welt rumläuft. Das kann doch so nicht weitergehen.
Der Parteichefin kommt das Gespür abhanden. Als der YouTuber Rezo in einem Video die Zerstörung der CDU ausruft, reagiert Kramp-Karrenbauer hilflos. Die CDU sackt unter ihrer Vorsitzenden ab, bei den Europawahlen dann auch im Herbst bei den Landtagswahlen im Osten, in Brandenburg, Sachsen, Thüringen. Für mehr Sichtbarkeit hat AKK da schon zusätzlich das Amt der Verteidigungsministerin übernommen. Als die Junge Union beschließt, künftig eine Kanzlerkandidatur in der Union per Urwahl bestimmen zu wollen, wird Kramp-Karrenbauers Autoritätsverlust immer deutlicher. Doch sie gibt nicht auf und stellt beim CDU-Parteitag Ende November die Machtfrage.
Wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen. Und da lasst es uns heute auch beenden, hier und jetzt und heute.
Kramp-Karrenbauer überrumpelt ihre innerparteilichen Gegner und gewinnt mit Mut und Konsequenz. Beides legt sie wieder an den Tag nach dem Thüringen-Debakel.
Das Verhalten der CDU in Thüringen, wir haben das nicht gebilligt. Und ich tue es auch heute nicht und ich halte dieses Verhalten auch für ausdrücklich falsch.
So nebulös AKK während ihres Parteivorsitzes zum Teil agierte, so klar ist sie auf dem Weg in den Rückzug.
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Ich führe den Prozess, um zu einem Kanzlerkandidat oder einer Kanzlerkandidatin der CDU, der Union gemeinsam zu kommen,
weiter von vorne.
Sprich, ein bisschen will AKK noch CDU-Chefin bleiben. Doch nach der Langzeitvorsitzenden Merkel, 18 Jahre, kommt Kramp-Karrenbauer über einen Kurzzeit-CDU-Chefsessel nicht hinaus.
Was vielleicht auch an der unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeit der beiden liegen kann, sich an der Macht zu halten. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Angela Merkel ist ja auch nicht unbedingt dafür bekannt, Machtworte zu sprechen. Aber es gab Beobachter, die sagen, dass Merkels Worte im Zweifelsfall mehr Gehör gefunden haben in der Partei als die von AKK, gerade auch in den Tagen nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Wie sehen Sie das?
Ja, eindeutig. Aber das liegt an einer ganz entscheidenden Tatsache. Sie hatte die Macht und das macht den großen Unterschied. Wir müssen uns ein bisschen an die Karriere von Angela Merkel erinnern. Damals war auch am Anfang, als sie Parteivorsitzende war, eine große Machtlosigkeit. Wir erinnern uns, sie ist aus dem letzten Meter nach Wolfratshausen gepilgert, um Herrn Stoiber damals die Kanzlerkandidatur anzutragen. Sie war drauf und dran, die Macht zu verlieren, die sie noch nicht in Händen hatte. Sie war nur Parteivorsitzende. Sie drohte eben auch zu einer Übergangsparteivorsitzenden zu werden. Sie hat die Kurve gekratzt, aber auch im Wahlkampf erinnern wir uns, als sie damals beinahe noch an Gerhard Schröder gescheitert wäre. Die legendäre Elefantenrunde, als letztlich nur Schröders polternde Worte sie so stark machten, weil sich die Partei hinter ihr versammelte, die sie sonst vielleicht auch ihrerseits geschasst hätte. Also, Angela Merkel wurde in dem Augenblick richtig stark, als sie Kanzlerin geworden ist. Und das ist das Dilemma von Annegret Kramp-Karrenbauer. Bei ihr fielen Macht und Anspruch auf Macht von Anfang an auseinander. Diese Tatsache, dass sie eben nicht den Parteivorsitz innehatte mit der Kanzlerkandidatur, dass immer es im Raume war, dass ihre großen Gegner, um nicht von Feinden zu sprechen, ihr letztlich die Kanzlerkandidatur streitig machen wollten, um doch Friedrich Merz zu intronisieren, das hat sie unfähig gemacht, wirklich Macht auszuüben. Und dann kamen natürlich auch die von Ihnen so schön angeführten Beispiele, die enormen Fehler von ihr hinzu. Es war also in gewisser Weise eine Konstellation von eigenen gemachten Fehlern und den bereitwillig sie ausnutzenden Feinden, die sie letztlich zu einer machtlosenden, ohnmächtigen Parteivorsitzenden gemacht haben.
Gleichwohl hat Annegret Kramp-Karrenbauer ja ein offenes Wort nicht gescheut, gerade auch in der Causa Thüringen. Aber es hat anders als zum Beispiel bei der FDP und Christian Lindner nicht dieselbe Wirkung entfaltet. Unter welchen Voraussetzungen wirken denn Machtworte? Hat das was mit Rhetorik zu tun, mit Persönlichkeit, mit der Hausmacht, mit politischen Rahmenbedingungen?
Naja, es hat natürlich immer auch mit Autorität zu tun. Die Frage ist natürlich die, welche Autorität hat eine Person in einer Partei, die letztlich, und das hat ja das Beispiel Thüringen gezeigt, vor allem das Beispiel der thüringischen CDU, die letztlich völlig aus dem Kommand dieser Partei ausgestiegen ist. Das war das Dilemma von Annegret Kramp-Karrenbauer. Christian Lindner hatte es insofern einfach. Er hatte das Glück, dass es um eine Person ging, um Herrn Kemmerich, der dann auch auf sein Geheiß zurückgetreten ist. Und es ging um die Tatsache, dass er nach wie vor in seiner Partei ein Stück weit alternativlos ist. Deswegen ist in dem Augenblick, als er die Vertrauensfrage stellte, auch niemand aufgetreten. Im Gegenteil, es war noch einmal die Beglaubigung der Macht, die er in der Partei noch genießt. Das war im Falle von Annegret Kramp-Karrenbauer nicht mehr vorhanden und das lag übrigens auch an der fehlenden Unterstützung ihrer Stellvertreter, die sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen um ihre Nachfolge balgen werden. Und es war dem Umstand geschuldet, dass sie eben gerade nicht in der Lage war, in Thüringen diese Ordnung wieder zu stiften, die Partei auf den Weg zu bringen, den sie eigentlich anstreben wollte, nämlich zu Neuwahlen zu kommen. Das zeigte die ganze Machtlosigkeit und da helfen dann natürlich auch keine Machtworte mehr. Das darf man nicht zu groß machen. Ein Machtwort muss von einer Macht fundiert werden. Es muss unterstützt sein. Ansonsten ist das Wort ziemlich nutzlos und genau das hat Annegret Kramp-Karrenbauer erlebt. Sie war machtlos in der Situation, in der sie eigentlich Macht hätte ausüben müssen.
Und wie viel hat das tatsächlich mit der Art und Weise zu tun, wie sie agiert hat? Was Sie ja bisher geschildert haben als Gründe, es waren ja wesentlichen Rahmenbedingungen oder strukturelle Konstellationen. Hat sie selber auch durch ihr Verhalten einen Anteil daran?
Ja, absolut. Sie haben ja die Beispiele gebracht. Man kann es nochmal zuspitzen. Immer in den Augenblicken, in denen sie Klartext reden wollte. Man könnte noch einige Beispiele dazufügen. Also auch in dem Beispiel, als sie beispielsweise im Falle von Rezo deutlich machen wollte, dass ein Internetnutzer nicht die Parteienlandschaft völlig auf den Kopf stellen kann. Als sie ja zu Recht durchaus reklamieren wollte, man kann nicht so leichtfertig von der Zerstörung einer Partei wie der CDU sprechen, wie es ja das Rezo-Video tat, die Zerstörung der CDU, da geriet ihr das völlig daneben. Es war damals die große Frage, will sie damit das Internet zensieren? So, ich will damit sagen, es waren die Versuche, in denen sie dann auch versuchte, Machtworte loszuwerden, Klartext zu sprechen, meist desaströs. Es geriet eben nicht so, wie es letztlich einer Parteiführerin, die im Volke steht, beziehungsweise die eine Autorität genießt, die über die auch schon angeschlagene Parteiinterne hinausgeht, wie es ihr dann gelingen kann. Dieses Phänomen, dass sie letztlich, und das macht ja übrigens auch die Stärke in fataler Weise von Populisten aus, dass sie den Ton des Volkes dann doch in solch einer Weise treffen, dass er sie trägt und ihre Macht sogar noch unterstützt und stärkt, das ist Annegret Kramp-Karrenbauer nicht gelungen. Und es kam in der Tat eben natürlich dazu, dass die Heckgeschützen in der eigenen Partei so immens darauf lauerten, dass sie Fehler machten, um sie dann sofort in der Presse auszuschlachten, medial unterstützt. Das ist am Ende zu hart geworden. Deswegen hat sie die Einsicht in die Notwendigkeit gehabt, zu sagen, ich kann eigentlich mein Scheitern nur abkürzen, indem ich einsehe, dass ich nie Kanzlerkandidatin werde in dieser Partei. Und damit ist auch der Parteivorsitz, den man ja gerade wieder zusammenführen wollte, hinfällig. Deswegen hat sie die Flucht nach vorne angetreten.
Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Vielen Dank. Viele Flügel und zwei lahme Enten, die Zukunft der CDU, der Tag in HR2 Kultur. Wer in Zukunft Machtworte sprechen könnte in der CDU? Auf diese Frage haben wir ja schon ein paar Namen gehört. Und wenn uns unser Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz nun drei mögliche und vielleicht auch aussichtsreiche Kandidaten vorstellt, dann können Sie sich ja schon mal vorstellen, wie deren Machtworte voraussichtlich klingen werden.
Wenn es um die Kursbestimmung geht in der CDU, dann fragt man am besten Wolfgang Bosbach.
Wir brauchen eine erfahrene, eine kompetente, charismatische, sympathische Persönlichkeit, mit der wir die Bundestagswahl gewinnen. So einfach ist das,
sagte Bosbach dem Sender NTV. Einfach? Das kann Bosbach nur ironisch gemeint haben, denn eine Partei zu führen ist nie eine leichte Aufgabe. Auch in der CDU werden über Personalien Richtungskämpfe geführt. Und wer könnte in den Ring steigen?
Friedrich Merz. Rechtsanwalt.
Er unterlag Annegret Kramp-Karrenbauer beim Bundesparteitag Ende 2018 denkbar knapp. Seine Bewerbungsrede um den Parteivorsitz zündete nicht so recht. Der 64-jährige Jurist und Finanzexperte aus dem Sauerland gilt als großes politisches Talent. Merz ist meinungsstark und ein glänzender Rhetoriker. Unvergessen seine Idee von der Steuererklärung, die auf einen Bierdeckel passt. Aber Kritiker werfen Merz seine Nähe zum großen Geld vor. Er selber sagte mal, als Millionär gehöre er zur oberen Mittelschicht in Deutschland. Und wie hält er es mit der AfD? In einem WDR-Interview bezeichnete Merz die AfD als offen nationalsozialistisch. Davon müsse sich die CDU abgrenzen.
Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister.
Er ist mit 39 Jahren der jüngste der gehandelten Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Kritiker wie Fürsprecher seiner Kandidatur würden ihn wohl als ambitioniert bezeichnen. Der gelernte Bankkaufmann und Politologe aus dem Münsterland gehört zum konservativen Flügel der CDU, macht sich aber auch für die Rechte Homosexueller stark und die Ehe für alle. Die Wähler der CDU seien in solchen Fragen weiter als die Partei selbst, kritisierte Spahn in der Welt. Er gilt als Hoffnungsträger der Jungen in der CDU. Ist er noch zu jung für Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur? In der CDU sieht er seine Rolle eher rechts von der Linie der Bundeskanzlerin, etwa in der Flüchtlingspolitik. Auch wenn Alexander Gauland ihn dafür schriftlich lobte, eine Nähe zur AfD hat Jens Spahn nicht.
Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident.
Er kann schon qua Amt einen Anspruch auf den Bundesvorsitz der CDU und die Kanzlerkandidatur anmelden. Das steht dem Regierungschef des bevölkerungsstärksten Bundeslandes zu. Wer Kanzler kann, der muss das nicht extra betonen, geschweige denn sich selbst ins Rennen bringen, mag der 58-jährige Aachener denken. Bei Fragen zu seinen eigenen Karriereambitionen hält Laschet sich lächelnd und dezent zurück. Laschet ist katholisch wie Merz und Spahn und ein ebenso geübter Taktiker. Armin Laschet studierte Jura und arbeitete als Journalist. Sein Weg in die Düsseldorfer Staatskanzlei führte über ein Bundestags- und ein Europamandat. Er war der erste Integrationsminister eines Bundeslandes. Seine Liberalität in der Ausländerpolitik kennt aber Grenzen. So machte sich Laschet für ein Kopftuchverbot stark. Und was denkt er über seine Partei? Nicht im konservativen, sondern im christlichen Menschenbild liege der Markenkern der CDU, sagt der praktizierende Katholik Armin Laschet.
Aber wie christlich die CDU auch immer sein mag, eine heilige Dreifaltigkeit werden die Herren Laschet, Merz und Spahn wohl kaum bilden. Kommen wir von diesen dreien jetzt wieder zu den beiden Herren zurück, die Loriot gegen ihren Willen in ein und dieselbe Badewanne gesetzt hat, zu Herrn Müller-Lüdenscheid und Herrn Dr. Klöbner. Und schalten wir uns wieder in die Diskussion der beiden ein. In den kommenden anderthalb Minuten geht es da um plötzliche Kurswechsel, um Ultimaten und um die Frage, ob es auf den Charakter ankommt und auf Sekundärtugenden oder nur darauf, am längeren Hebel zu sitzen.
Wissen Sie eigentlich, dass viele Menschen überhaupt kein Bad besitzen?
Ach, Sozi sind Sie wohl auch noch.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Herr Dr. Klöbner. Also lassen Sie die Ente in Gottes Namen herein.
Nein, mit Ihnen teilt meine Ente das Wasser nicht.
Sie lassen sofort die Ente zu Wasser.
Ich denke nicht daran.
Dann tauche ich jetzt so lange, bis Sie die Ente zu Wasser lassen.
Bitte sehr.
Es ist mir ernst. Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei.
Da sind Sie ja schon wieder.
Jawohl.
Passen Sie mal auf.
Herr Dr. Klöbner, hören Sie? Wenn Sie nicht sofort auftauchen, verlasse ich die Wanne. Die Luft anhalten kann jeder.
Was sagen Sie nun?
Sie langweilen mich.
Aber ich kann länger als Sie.
Es gibt Wichtigeres im Leben.
Was denn?
Ehrlichkeit, Toleranz,
ja.
Mut, Anstand,
ja, ja,
Hilfsbereitschaft, ja. Tüchtigkeit, Zähigkeit,
ja.
Sauberkeit.
Aber ich kann länger als Sie.
Es kommt auf den Charakter an.
Aber ich kann länger als Sie.
Und das glaube ich Ihnen nicht.
Dann tauchen wir jetzt gleichzeitig.
Wie Sie wünschen.
Dann werden wir es ja sehen. Also, eins, zwei,
drei.
Und damit sind sie erst einmal abgetaucht, die beiden Herren. Abgetaucht und vielleicht sogar untergegangen? Nun, Letzteres hängt davon ab, wie lange die beiden abtauchen und ob ihr Atem weit genug reicht, um wieder nach oben zu kommen. Und diese Frage stellt sich ja auch immer dringlicher bei den sogenannten Volksparteien, die in der Wählergunst immer weiter abzutauchen scheinen. Schon seit längerer Zeit und in stärkerem Maße beobachten wir das bei der SPD. Aber inzwischen scheint auch die CDU eine ähnliche Entwicklung zu nehmen. Christiane Hoffmann, Autorin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Guten Abend.
Guten Abend.
Die CDU scheint gerade Ähnliches zu erleben wie die SPD unter und nach Gerhard Schröder. Da versuchen verschiedene Flügel, die Partei in unterschiedliche Richtungen zu lenken und die Partei gerät ins Schlingern. Bei der SPD hat sich damals ein Teil abgespalten und dadurch entstand eine gestärkte Linkspartei, die der SPD bis heute das Wasser abgräbt. Droht der CDU nun womöglich auch eine Spaltung?
Ja, wir sehen ja vor allen Dingen Forderungen aus der Mitte oder aus dem linkeren Flügel der CDU im Moment. Die Werteunion, die ja eine solche Abspaltung nach rechts sein könnte, auszuschließen, aktiv zu verstoßen aus der Partei. Ich halte das erstens für rechtlich kaum zu machen und zweitens würde ich das auch für einen großen Fehler halten, denn das muss der Anspruch der Union weiterhin sein, möglichst breit aufgestellt zu sein und zu integrieren, auch nach rechts.
Diesem Anspruch müsste natürlich dann auch entsprechend einen Rückhalt in der Wählerschaft. Aber da bröckelt es ja bei der CDU nicht ganz so schlimm, aber ähnlich wie bei der SPD. Verlieren beide Parteien womöglich den Status der Volkspartei über kurz oder lang?
Ich glaube, das ist, Sie haben ja es auch gesagt in der Anmoderation, es ist eine Entwicklung, die wir jetzt schon über eine längere Zeit sehen, die nicht nur in Deutschland stattfindet, sondern in vielen europäischen Demokratien, dass die ganz großen Volksparteien ihre Bindekraft verlieren und auf Dauer schrumpfen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt auch mit der Union passiert, ist sehr hoch. Das muss aber nicht bedeuten, dass wir die politische Mitte verlieren. Was wir in Deutschland sehen, ist, dass eine andere Partei der Mitte gestärkt wird, nämlich die Grünen, und wir eher eine größere Zahl von Parteien in der Mitte haben, die dann eben nicht mehr bei 40%, sondern bei 15 oder 25% liegen.
In Ostdeutschland sieht das aber ein bisschen anders aus. Da haben wir die Linke und die AfD-Parteien an den Rändern, ohne dass ich die jetzt irgendwie miteinander gleichsetzen will oder sowas. Aber es sind eben Parteien links und weit rechts der Mitte und die haben in Ostdeutschland ja praktisch die Stärke und vielleicht auch den Charakter von Volksparteien.
Würde denken, dass man das über die Linke in Thüringen, also über Ramelow, auf jeden Fall sagen kann. Aber da haben wir eben auch ein besonderes Phänomen mit einem Spitzenpolitiker, der als Landesvater einen sehr bürgerlichen Anstrich hat und das auch ausgefüllt hat. Deshalb würde ich davor warnen zu sagen, in Thüringen haben jetzt die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Wähler links- oder rechtsextrem gewählt. Die Linkspartei in Thüringen ist mit Ramelow an der Spitze einfach keine extremistische Partei. Insofern würde ich da diese Bedenken nicht sehen. Aber ja, in Ostdeutschland sehen wir ein Wählerverhalten, das noch mal ähnlicher ist wie das, sonst in Osteuropa, während in Westdeutschland, glaube ich, auch die Immunisierung vor allem gegen rechtspopulistische Parteien durch die deutsche Vergangenheit sehr viel stärker wirkt, als das im Osten der Fall ist. Ich würde gerne noch einen etwas anderen Punkt machen. Was man ja sehr deutlich sieht, ist, dass durch die Krise der Volksparteien die beide Parteien darauf jetzt anfangen, ähnlich zu reagieren, nämlich mit einem Personalkarussell. Und ich glaube, das ist eigentlich die Botschaft des heutigen Tages, dass die Union da angekommen ist, wo die SPD schon seit einigen Jahren steht, nämlich in einem ungeheuren Personalverschleiß und einer großen letztlich Vernichtung politischer Talente. Wenn wir uns Martin Schulz, Andrea Nahles, jetzt Kramp-Karrenbauer ansehen, und darin sehe ich im Moment eigentlich eine ziemlich große Gefahr, dass das politische Personal in der Qualität abnimmt und immer weniger sich überhaupt bereit finden, politische Führung zu übernehmen. Und wir haben auf der einen Seite diese Unbarmherzigkeit der sozialen Medien, die es Politikern unglaublich schwer machen, dass Fehler vergessen werden, Fehler verziehen werden und dass zum Teil fast übermenschliche Anforderungen auch an Politik gestellt werden. Und auf der anderen Seite gibt es eine Sehnsucht nach guter Führung, eine Nostalgie. Damals Kohl, Brandt, das waren noch Typen. Wobei immer vergessen wird, dass die wirklich unter völlig anderen Bedingungen Politik gemacht haben.
Und über diesen ganzen Personal gerät dann völlig in den Hintergrund, dass ja Parteien in erster Linie mal Programme und Inhalte zu vertreten haben.
Genau, also anstelle einer inhaltlichen Profilierung tritt dann das Personalkarussell und anstelle eines Politikwechsels tritt der Personalwechsel. Und das sehe ich im Moment als eine wirklich gefährliche und auch bedenkliche Entwicklung.
Christiane Hoffmann, Autorin beim Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Vielen Dank. CDU und SPD, die beiden alten Volksparteien, der linke und der rechte Teil der politischen Mitte, verlieren also an politischer Kraft und im Osten Deutschlands geschieht das, wie gesagt, zugunsten von Parteien links oder weit rechts der Mitte. Viele Beobachter erinnert das an die Weimarer Republik, als die sogenannte Weimarer Koalition aus SPD, Zentrum und der liberalen DDP ihre Mehrheit verlor in den ersten Jahren. Ihre Koalition durch immer mehr Partner zu erweitern, funktionierte nur begrenzt und an den Rändern saßen KPD und NSDAP. Professor Martin Sabro, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Wie hilfreich sind denn Vergleiche der jetzigen Situation mit den politischen Kräfteverhältnissen der Weimarer Republik?
Ach, diese Frage wird jetzt laufend gestellt. Einmal, weil das 100-jährige Jubiläum der Weimarer Republik diesen Vergleich auch zeitlich geradezu fast frivol herausfordert. Und dann, weil die Situation in Thüringen ebenso gerne verglichen wird mit der ersten nationalsozialistischen Regierungsbeteiligung 1930 unter Innen- und Volksbildungsminister Wilhelm Frick. Das ist dann immer faszinierend und natürlich gibt es auch bestimmte Vergleichsmöglichkeiten. Sogar muss man sagen, dass die NSDAP 1930 mit 11% weit schwächer noch war, als die AfD es heute mit knapp 24% in Thüringen ist. Aber am Ende führen diese Vergleiche doch nicht zu einer rechten Erkenntnis. Sie dienen der Orientierung, aber wenn sie als Blaupause genommen werden, versagen sie eigentlich immer.
Was wir beobachten ist, wie sich die AfD demokratischer Mechanismen bedient und ja damit Volksparteien wie CDU oder in FDP im Falle von Thüringen überfährt, überrumpelt, wenn man so will. Sie versucht allen Abgrenzungen zum Trotz mitzumischen, die AfD, und sie führt diese demokratischen Mechanismen ja im Grunde ad absurdum, stellt Kandidaten auf, stimmt aber geschlossen für einen anderen und will jetzt sogar für Bodo Ramelow stimmen, also für denjenigen, dessen Wiederwahl sie gerade verhindert hat. Die AfD gibt damit ja deutlich zu erkennen, nur taktisch zu agieren. Welches Kraut ist denn gegen solche Winkelzüge gewachsen?
Also wahrscheinlich das einer gelassenen Souveränität. Nicht immer gleich die AfD mit der NSDAP zu vergleichen, nicht gleich selbst hinter der faschistoiden Sprache eines Björn Höcke gleich den Faschismus zu vermuten. Es gibt auch kardinale Unterschiede bei allen Anleihen, die die AfD beim Nationalsozialismus und überhaupt im Rechtsradikalismus macht. Der Rechtsradikalismus der Zwischenkriegszeit hatte ein Programm, Das Programm der AfD ist die Provokation. Das Ziel der NSDAP war es gewesen, die Macht zu erobern, und die Verächtlichmachung der Demokratie war nur ein Mittel dazu. Heute ist die Verächtlichmachung der liberalen Demokratie der Selbstzweck, der Zweck der AfD, und ihr Erfolg bemisst sich an der Erschütterung, die das bei den anderen, bei den demokratischen, den liberaldemokratischen Parteien auslöst.
Was wäre denn ein Mittel, dieser Verächtlichmachung, wie Sie das nennen, etwas entgegenzusetzen? Müssen die anderen Parteien ja raffinierter werden im Umgang mit der AfD, damit sie sich dann sozusagen mit gleicher Münze heimzahlen? Oder würde das nicht eher noch Öl ins Feuer gießen?
Ah ja, Historiker sind mehr für die Vergangenheit zuständig als für die Rezepte zur Gegenwart. Deswegen bewege ich mich jetzt auf der Ebene aller anderen Zeitgenossen, die Rat suchen und natürlich auch erschüttert sind, dass eine solche Provinzposte, wie sie in Erfurt geschehen ist, zu einer solchen Turbulenz auf bundespolitischer Ebene führen kann, das Personalkarussell in diesem Tempo in Gang setzt, wie es Frau Hoffmann eben dargestellt hat, das ist schon erschütternd und bewegend. Dem Historiker hilft jetzt erstmal der Blick in die Zeitgeschichte. Wir hatten auch in der bundesdeutschen Demokratie auch zu ihren vermeintlich idyllischen Zeiten starke Herausforderungen, etwa am Ende der Ära Adenauer oder beim Misstrauensvotum gegen Brandt oder bei der falschen, der taktischen Vertrauensfrage, die der frisch ins Amt gekommene Kanzler Kohl 1982 stellte und damit das Grundgesetz bis an die Grenzen dehnte. Also auch hier scheint mir Gelassenheit und Augenmaß wichtig zu sein und Abgrenzung. Und der Verweis darauf, dass rechts und links, anders als man das für die Weimarer Republik sah, heute eben nicht auf einer Ebene zu sehen sind. Selbstverständlich ist die thüringische Linkspartei unter der Führung von Bodo Ramelow eine Partei der linken Mitte und keine linksradikale Partei. Und selbstverständlich zählt die AfD nicht dorthin, wohin sie sich selbst sieht, in eine bürgerliche Mitte, sondern sie ist der rechte Ausbund einer Partei, die durchaus demokratisch handelt, aber eben populistisch demokratisch und nicht den liberal-demokratischen Werten verpflichtet ist. Die entscheidende Frontlinie verläuft zwischen Liberalismus und Illiberalismus, nicht zwischen Demokratie und Nicht-Demokratie. Der heutige Rechtspopulismus hat kein Programm, das über die Demokratie hinausführt, sondern sein Programm ist die Zerstörung unserer Selbst. Gewissheit einer liberalen Gesellschaftsverfassung.
Und in welcher Rolle sehen Sie bei dieser Auseinandersetzung zwischen liberaler und illiberaler Demokratie die CDU, über die wir ja heute reden und die ja in der Geschichte der Bundesrepublik mit am längsten die Regierungspartei gewesen ist?
Naja, vielleicht ist die CDU tatsächlich an einem Scheideweg. Als Partei, als Volkspartei konnte sie diesen Mittebegriff beanspruchen und damit auch linke und rechte Ränder integrieren. Zur CDU bzw. zur CDU-CSU zählten Figuren wie Alfred Drecker oder Franz Josef Strauß, die eher heute den rechten Rand darstellen würden. In dem Moment aber, wo die CDU ihren Status als Volkspartei zu verlieren droht, ist diese Integrationskraft von nach rechts und links nicht mehr gegeben und wird aus der CDU eher eine Richtungspartei. Und diese Kämpfe sehen wir im Moment gerade heranbrechen, dass beide Lager, sowohl die Werteunion wie die liberale CDU, versuchen, die CDU für sich zu vereinnahmen. In einer Volkspartei hätte das koexistieren können. In dem Moment, wo der Status der Volkspartei verloren ist und auf eine Summe von Parteien übergeht, von den Grünen über die SPD bis zur Linkspartei und natürlich die CDU einschließend, muss sie ihren Platz daran finden und kann nicht links und rechts zugleich integrieren. Und in diesem Häutungsprozess bewegt sich die CDU im Moment.
Professor Martin Sabrow, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam und Professor für neueste Geschichte und Zeitgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank. Viele Flügel und zwei lahme Enden, die Zukunft der CDU. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.